Congratulations to both of you. You've carried out a very difficult and dangerous mission. And you did it despite any personal misgivings you may or may not have had. And for that, I'm very proud. Thank you.
Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Season 1 Battlestar Galactica Review, Recap, Preview, whatever. Mein Name ist Patrick.
Mein Name ist Pottmarie. Hallo.
Hi. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hoffe, ich weiß, wie es dir ging, aber ich hatte verdammt gute letzte 15 Wochen hier.
Ja, oh Mann, es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe gerade gezögert, das in der Vergangenheit zu sagen, weil es macht ja immer noch Spaß, aber ich war erstaunlich gut unterhalten. Also damit hätte ich tatsächlich so nicht gerechnet, was gar nichts mit dir zu tun hat oder mit dem Format, sondern ich war sehr skeptisch, wie die Serie sein wird, weil eben schon so alt.
Schon zu alt. Darüber können wir gerne gleich noch ein paar Worte verlieren. Es sei vorweggeschickt für Menschen, die uns jetzt an dieser Stelle zum ersten Mal hören, könnt ihr gerne, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber hey, es ist eure Entscheidung, euer Lieben. Wir spoilern nichts, jenseits dessen, wo wir eben schon angekommen sind in unseren Recaps, nämlich am Ende der ersten Staffel von Battlestar Galactica, das Reboot von 2004, und ich habe alle Folgen schon gesehen und Pottmarie sieht alles zum ersten Mal. So. Und wir blicken zurück und blicken ein bisschen voraus. Und gerade erst ist mir so der Erkenntnis gekommen, also gerade so heißt gestern Abend, als ich mir die letzten Notizen für heute machte, dass ich glaube, so ein Recap und Review dessen, was wir geguckt haben zuletzt und spekulieren über das, was noch da kommt, eigentlich ganz sinnvoll ist. Aber ich glaube viel mehr, wenn denn wirklich Zeit vergehen wird bis zur nächsten Staffel, wie das so in der Jetztzeit der Fall ist, ne? Ich höre ja auch aktuelle Recap-Formate und dann wird eben am Ende nochmal spekuliert und wie geht's jetzt weiter und dann mal gucken und wir hören uns dann in ein oder zwei Jahren wieder, wenn die nächste Staffel von House of the Dragon oder The Last of Us oder was weiß ich rauskommt oder Andor. Und in diesem Fall müssen wir gar nicht so lange warten, nämlich nur bis nächste Woche. Also werden wir das mit den Spekulationen auf ein Minimum reduzieren, aber so ein bisschen werden wir doch spekulieren.
Ja, oder wir können uns ja auch fragen einfach, was wir uns wünschen. Also das ist ja vielleicht auch sowas. Was würde ich mir wünschen, was vielleicht noch kommt.
Du darfst dir was wünschen. Ich kann mir nämlich nicht mehr unbefangen was wünschen, weil ich mehr oder weniger weiß, was kommt. Aber was da kommt, ist gut. Also ich finde, Season 2 kann ich jetzt schon mal vorwegschicken, hat für mich einige der echten Höhepunkte, der absoluten All-Time-Höhepunkte der Serie. Sie beinhaltet aber auch die schlechteste Folge der gesamten Serie.
Oh Gott, okay.
Aber das dauert noch ein bisschen, mehr verrate ich nicht. So. Aber Pottmarie, für dich war es, glaube ich, hier so das größere Erweckungserlebnis als für mich, der ich ja die Serie bereits kenne aus den Nullerjahren. Wie guckt sich das denn so? Wir hatten das Ganze am Anfang mal so thematisiert, als wir über die Miniserie sprachen, dass du sagtest, naja, ist schon so ein bisschen 2004.
Ja, also ich finde, es ist tatsächlich optisch auch ein bisschen 2004. Also ich finde vom ganzen Look her und so weiter, wie das auch gefilmt ist und so weiter. Jetzt frag mich bitte nicht, ich bin da nicht so filmtechnisch so gewitzt wie der ein oder andere Zuhörer oder auch du. Also ich kann dir jetzt hier nichts was auseinandersetzen von wegen 16:9 und whatever. Aber man hat schon gesehen, dass es natürlich ein bisschen oldschool ist. Aber
ach so, das war aber der Switch ins HD-Zeitalter sehr wohl. Also wenn du die Serien aus der Zeit anguckst, ne, so die späteren Staffeln von Akte X oder 24 und so weiter. Also das war schon so Ende 99, 2000 so der Switch, als, glaube ich, alle Serien anfingen, im HD-Format gedreht zu werden. Oder gemastert zu werden, muss man sagen.
Genau. Ja, man sieht ein bisschen das an der Art der Inszenierung, man sieht es auch in den Klamotten und so weiter. Also das atmet schon so ein bisschen 2000er. Mhm. Aber tatsächlich kommt der Serie entgegen, und das wiederhole ich gerne, dass sie ja selbst in so einer Art Zeitblase spiegelt. Also tatsächlich ist ja die Battlestar, auf der sie sind, also die Battlestar Galactica, selber ja quasi schon ein Relikt. Und deswegen hat man da eben auch noch die Telefone, die an der Wand hängen und irgendwie die richtigen Stühle und Tische, wie sie vor 40, 50 Jahren irgendwie waren und so weiter. Das heißt, das ist alles schon veraltet und fühlt sich alles schon so ein bisschen an, als wäre es irgendwie, ja, irgendwie nostalgisch. Und dadurch hilft das. Weil das so in so einer Zeitblase eben gefangen ist. Und das kommt dem Ganzen zugute.
Ja. Also mir sind auch so ein paar Sachen aufgefallen, natürlich im unmittelbaren Vergleich natürlich zu so wirklich hochwertig, sehr, sehr kostspielig produzierten aktuellen Science-Fiction-Serien, wie jetzt die ganzen aktuellen Track-Produktionen von Paramount oder das, was da bei Apple stattfindet, ist ja absolut irre. Damit darf man ja gar nicht erst anfangen. Wirkt das natürlich alles ein bisschen hemdsärmelig, was so die Production Values betrifft und auch die Spezialeffekte, die visuellen Effekte. Das hat mich gar nicht so sehr gestört. Ich glaube tatsächlich, und das hat nicht so sehr was mit 2004 zu tun, als einfach damit, dass man erstmal so den eigenen in Tritt kommen muss, ist, dass man hier und da schon merkt, jetzt gerade für mich, der da auf diesen Aspekt vielleicht ein bisschen analytischer blickt, ein bisschen genauer hinguckt, ist, dass man sowas so den Erzählrhythmus, aber eben auch die Art der Inszenierung, wie die Kamera geführt wird, die Schauspieler gelenkt werden, da noch ein bisschen einfach lernen musste und gerade in den ersten Folgen so merkt, oh, da wollte man wirklich noch so rough und edgy sein und die Kamera wackelt ständig und dann, ich glaube, Ron Moore witzelte ja auch mal irgendwann mal in einem Interview darüber, in dieser Oral History ist das der Fall, dass er sagt, ja, dann tritt an einer Stelle einfach auch James Olmos aus dem Bildkader raus und der Kameramann sagt, oh, wo ist er denn gerade? Ach, da ist er ja. Und wir lassen den Take drin. Und wir lassen den Take drin, weil wir gedacht haben, ja, wir machen jetzt was ganz, ganz Neues.
Cool.
Und mir hat das jetzt so zum Staffelende schon besser gefallen, dass der Inszenierungsstil im besten Sinne so ein bisschen glatter wird.
Ja, man merkt es tatsächlich, ich habe auch das Gefühl, auch storytechnisch, man merkt, dass sie jetzt mit der ersten Staffel so ein bisschen ihre Richtung gefunden haben. Mhm. Deswegen habe ich große Hoffnung für Staffel 2. Was man natürlich auch merkt, ist, dass das Ganze im Fernsehen gelaufen ist. Sprich, man hat Werbepausen gehabt und so weiter. Man merkt es auch, wie das inszeniert ist. Man merkt, wo irgendwie Höhepunkte gesetzt werden oder Mini-Cliffhanger. Und da weiß man, okay, und da kam jetzt die Pause. Also das ist schon auch die Art der Inszenierung und so. Man merkt es. Aber, also wir sind ja verwöhnt, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke im Vergleich zu heute. Aber
das ist ja
natürlich
eben auch cool, finde ich.
Ja, also das ist klar, das ist natürlich ein Kind seiner Zeit. Ja, aber grundsätzlich ist es okay. Also man ist dann doch am Anfang, ist mir das sehr viel stärker aufgestoßen als jetzt am Ende. Man gewöhnt sich da vielleicht auch ein bisschen dran, muss ich auch sagen. Man sieht es dann irgendwann nicht mehr. Und tatsächlich ist es wie bei Serien bei mir oft dann, dass man dann so investiert ist, so irgendwie mit den Charakteren mitgeht, dass es dann im Ende auch egal ist, wie es aussieht, weil man will wissen, was passiert inhaltlich.
Ja, also ich glaube tatsächlich, ja, dieser Rhythmus, dieser Erzählrhythmus, den die Serie hat, das habe ich ja auch hier öfter zum Thema gemacht, einfach weil es mir sehr unter den Nägeln brennt und ich das sehr faszinierend finde. Der hat eben seine Vor- und Nachteile. Einerseits ist man eben wirklich genauso geschnürt in dieses enge Korsett, dieses gut 40-Minuten-Formats. Man muss 4 Werbeunterbrechungen unterbringen und das auch immer so auf so einem dramaturgischen Höhepunkt enden lassen, jedes Mal im besten Fall, dass die Leute auch sagen, oh, ich gucke jetzt aber auch weiter. Ich gucke jetzt irgendwie 5 Minuten Colgate- und Burger-Werbung an und dann komme ich eben wieder dahin zurück. Und andererseits natürlich denke ich mir oft, ach, hätten die mal ein bisschen Zeit zum Atmen oder irgendwie so ein bisschen mehr in Möglichkeit auch sich zu entspannen und vielleicht auch einfach mal so eine 5- oder 10-minütige Dialogszene einfach mal so sitzen zu lassen. Aber hey, das ist jetzt wirklich meckern auf hohem Niveau. Wie gesagt, ich finde, das hat Vor- und Nachteile. Es sorgt eben dafür, auf der Habenseite immer für so eine treibende Spannung. Und ich mag das ja tatsächlich. Also das gefällt mir ganz gut. Also weniger gut fand ich jetzt tatsächlich, dass sie noch, was heißt weniger gut? Ich fand es total okay, ist, dass man eben hier und da doch merkt, aber ich glaube, das war auch eher eine Auflage des Senders, dass sie noch sehr, sehr so dieser 2 bis 3 Erzählstrang Handlungsstruktur folgen und sich nicht so auf ihre übergreifende Mythologie komplett fokussieren, weil sie sagen, ach, es muss so irgendwie immer was Lustiges oder Actionreiches auch im Hintergrund passieren. Und das fiel mir vor allem eben bei Ellen auf, wo ich dachte, da findet ja parallel noch so ein Angriff eines herrenlosen Silent Raiders auf die Galaktika statt. Und das war so ein Handlungsstrang, der geisterte, der waberte irgendwie so im Hintergrund dieser Folge rum. Und ich dachte, warum ist der da? Nur damit ihr am Ende sagen könnt, und hier sind noch ein paar visuelle Effekte. Danke, dass ihr so lange Geduld bewiesen habt und dran geblieben seid. Und das fiel eben hier und da schon auf, dass ich mir dachte, wieso muss jetzt da auf Cloud 9 bei dieser Tagung da ein Attentatsversuch ausgeübt werden, wenn ihr eigentlich diesen Handlungsstrang gar nicht auserzählen wollt? Nur damit sich Lee Adama in der Bar ein bisschen prügeln kann? Aber naja.
Aber grundsätzlich, wie gesagt, bin ich doch positiv überrascht.
Ja. Wir haben ein paar Hörerstimmen eingefangen, HörerInnenstimmen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit keinesfalls, aber ein paar Fragen mischen sich darunter. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für das wirklich erbauliche, ermunternde, motivierende Feedback. Wir wissen, es ist ein Risiko, Britt-Marie und ich hier irgendwie so eine gut 20 Jahre alte Sci-Fi-Serie aufzugabeln, die auch gar nicht so leicht im Streaming verfügbar ist. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass der Zuspruch sehr groß war und auch die Interaktion tatsächlich eine, die ich auch gar nicht so kenne von meinen anderen Formaten.
Ja, wir motivieren quasi hier jetzt gleichzeitig auch, macht weiter so. Also uns freut es immer ganz viel von euch zu hören.
Ja, danke für jedes Lob, für jeden ermunternden Spruch. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß dran und werden auch dranbleiben. Ich wollte mal was rauspicken. Wie gesagt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Danke für alle, auch die im Discord, beim Bardos Kino Discord kommentieren oder in den Kommentaren bei unseren Patreon-Beiträgen oder sonst wo. Auch auf Facebook haben das ja ein, zwei getan. Da bin ich aber kaum noch unterwegs. Hauptsächlich eben vom Blue Sky und Mastodon stammt, haben wir ein paar Stimmen eingefangen. Und was ich ganz interessant fand, Andi Este schreibt jetzt zum Beispiel bei Blue Sky, für mich war es schwer reinzukommen in die Serie. Da ging es zum Ende hin zu religiös beladen und ich glaube, da fehlt ein Wort, weiter.
Glaube ich,
zu,
oder?
Ja. Und da war ich dann wieder raus. Okay, fair enough. Aber die Frage wollte ich an dich oder uns weitergeben. Das mit der mit diesem extremen Fokus auf Religion oder Religiosität oder Glauben in Battlestar Galactica, ist das für dich eher so ein Bug oder ein Feature bis hierhin? Ein Mehrwert?
Jetzt muss ich kurz mal, ich wollte, ja, ich habe dich schon verstanden. Ich musste nur gerade mal gedanklich übersetzen. Ein Feature. Tatsächlich war das für mich einer der Höhepunkte. Die Tatsache, dass sie sich am Ende der Religion so zugewendet haben, ist für mich, und auch das ist diskussionswürdig, ob ich es jetzt grundsätzlich gut oder schlecht finde, aber ist für mich allein nur, was die Geschichte und das Potenzial an Geschichten, die man erzählen kann, angeht, einfach ein richtig, richtig tolles Plus. Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel rausholen.
Ja, da kann man ganz viel rausholen. Das lassen wir mal so stehen. ich kann das auch nicht weiter kommentieren. Ja, definitiv.
Wir haben uns ja auch zum Beispiel, wir haben uns ja lang und breit darüber unterhalten und auch darüber unterhalten, dass wir das zum Beispiel für die eine oder andere Figur gar nicht so toll finden. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, yay Religion, weil Religion, sondern vielleicht yay Religion, weil man kann einfach ganz viel darum erzählen. Und dann kann es auch sein, dass man vielleicht mal sagt, okay, hier gefällt mir diese Entwicklung nicht, aber es ist trotzdem spannend für die Figur. Und ich kann nachvollziehen, wenn jemand das zu anstrengend findet, aber für mich ist es wirklich ein Plus.
Ich finde gut, dass wir an Momente kommen, ich weiß nicht, in welcher Episode es war, an der wir auch über unsere eigene, teils ambivalente Gefühlslage so zum Thema Glauben auch geredet haben und mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht und nach Ende der Folge, als wir auch so ein bisschen über unsere eigene Einstellung zum Thema Glauben und Religion, organisierte Religion sprachen, dachte ich, wow, ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass wir so schnell an diesen Punkt kommen, an dem ich denke, okay, ich kann da wirklich auch was Persönliches mit reinbringen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch für mich ganz persönlich auch ein Mehrwert zu der Seherfahrung von vor knapp 20 Jahren, als ich Battlestar Galactica zum ersten Mal sah, dass ich mir über solche Dinge Gedanken mache. Einfach auch natürlich, weil ich mittlerweile fast doppelt so alt bin und einfach einen völlig anderen Lebensweg beschritt, also nicht einen völlig anderen Lebensweg, der war schon einigermaßen geebnet zu dem Zeitpunkt. Das hat jetzt nicht massiv gewandelt oder meine Einstellung zum Glauben, aber ich habe vieles gar nicht so hinterfragt, wie ich es mittlerweile tue und da auch meinen Blick darauf erweitert und an einem Punkt vielleicht wieder eingeschränkt und jetzt einfach wieder mal über sowas Gedanken zu machen, inwieweit Glaube unsere Wege, unsere Geschicke lenkt und die eben diese Serienfiguren und meinen eigenen, obwohl er, glaube ich, nicht mehr vorhanden ist. Ich glaube, mein Glauben ist nicht mehr vorhanden. Egal. Das habe ich echt seit langer Zeit nicht mehr getan.
Ja, genau. Es ist ein Thema, mit dem man sich, glaube ich, wenn man etwas älter ist, schon öfter mal in seinem Leben auseinandergesetzt hat. Egal, zu welchem Ergebnis man dann damit gekommen ist. Aber auf jeden Fall habe ich mit 20 da weniger drüber nachgedacht als mit 40. Deswegen glaube ich, das nachvollziehen zu können, was du sagst.
Jay schreibt bei Blue Sky, was ich auch interessant fand, müssen wir gar nicht weiter kommentieren, aber ich fand den Kommentar auf jeden Fall richtig und wichtig. Und ich glaube, wir haben es auch schon mal aufgebracht, dass wir gerade jetzt auch zuletzt, als wir gesagt haben, eigentlich müssen die alle komplett durchtraumatisiert sein und suizidgefährdet und so. Ich glaube, zu Beginn der Miniserie, als Adama Leoben verprügelt, sagt man noch so, ja, wieso rastet er jetzt eigentlich so aus? Und Jay schrieb dann vollkommen korrekterweise bei Blue Sky, Adamas Zerklumpen von Leoben erschien euch nicht als Reaktion eines Mannes, der gerade erlebt hat, dass die Menschheit ausgelöscht wurde? Just asking. komplett richtig, ja.
ist schon was dran, ja.
Sollte allein deswegen Erwähnung finden, aufgrund des Wortes zerklumpen, was ich sehr schön fand. Markus Krüger, sehr aktiv bei Blue Sky in den Patreon-Kommentaren, vielen Dank dafür, hat gefragt, wann es sinnvoll ist, uns Feedback zu schicken wegen des zeitlichen Versatzes zwischen Aufnahme und Veröffentlichung. Was ich eine sehr, sehr berechtigte und gute Frage finde, weil schlaue Menschen, aufmerksame Menschen haben es vielleicht mitbekommen, wir haben unsere Episoden-Recaps aufgezeichnet ein paar Wochen, bevor die auf Sendung gingen. Und ich kann euch alle hoffentlich ein bisschen die Last von den Schultern nehmen und die Sorgen nehmen, wenn ich sage, wir nähern uns jetzt langsam Rezensionen in Echtzeit an. Also wenn man uns jetzt schreibt, lesen wir es nicht erst 4 bis 6 Wochen später vielleicht in der Folge vor, sondern relativ zeitnah. Ich glaube, wir sind mittlerweile ein, zwei Wochen hinterher oder so.
Ja, so ungefähr.
Die Weihnachtsfeiertage werden den Rest zerstören, annullieren.
Ja.
Und dann könnt ihr uns gerne schreiben und könnt davon ausgehen, dass es auch 1 oder 2 Wochen später in der Episode Gehör findet. Noch früher natürlich immer bei Patreon. Also wer uns mit 2 Euro pro Monat fördern will oder ein bisschen mehr auch gerne, findet unter patreon.com/Bahnhofskino die Möglichkeit und hört dann auch jede Folge eine Woche früher. Danke übrigens auch an Markus für den Hinweis, dass es auch schon bei Ellie McBeal damals Unisex-Toiletten gab im US-Fernsehen.
Ja, und ich hätte es wissen müssen, weil ich habe Ellie McBeal damals geliebt.
Ich habe das nie geguckt, aber ich weiß, dass diese Toilettenszenen quasi legendär waren, weil ich kenne ganz viele Production-Stills, wo dann halt Calista Flockhart und der Cast dann vor Toilettenkabinen stehen und dachte, okay.
Also die haben halt immer, also die haben ganz, also ich würde mal sagen, mit die wichtigsten Dinge, die entschieden worden sind, sind in diesen Unisex-Toiletten entschieden worden. Aber vor allen Dingen war es dann irgendwann so ein bisschen auch so ein Feature, dass die halt immer so Tanz- und Sing-Szenen im Klo hatten. Also die haben sich dann immer quasi vor den Spiegeln beim Händewaschen getroffen und dann fing immer einer an, so ein bisschen zu, ich weiß nicht, summen oder die Schulter zu zucken oder so und plötzlich haben die alle drei dann Choreografie im Klo hingelegt. Und es wurde dann so ein bisschen zu so einem Karlauer, der sich dann immer wiederholt hat. Und das ist zum Beispiel auch so eine Serie, wo ich wirklich Angst habe, die zu rewatchen. Ich würde sie gerne mal wiedersehen, weil ich habe sie seit den 90ern?
Seit
den 90ern habe ich sie nicht mehr gesehen und fand sie damals richtig großartig, aber da habe ich wirklich Angst, dass sie sich überholt hat. Ja. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, da ist doch Battlestar als Sci-Fi-Genre-Serie doch, glaube ich, ein bisschen drüber erhaben über diese Angst.
Ich hatte kürzlich ein Dreisat oder Arte-Feature über Meme-Kultur gesehen und da haben sie noch ein paar Clips gezeigt, so als eine der ersten mimifizierten Serien und vor allem eben diese Momente, diesen einen Moment, in dem Ellie McBeal mit dem computeranimierten Baby da tanzt. Was ich ja auch so in den popkulturellen Zeitgeist anno späte 90er so komplett reingefressen hat und da von einem der allerersten Memes gesprochen und mein Sohn guckte das mit mir und sagte, was ist das denn?
Das ist das creepigste Baby ever. Aber damals war das cool.
Ja, und wie gesagt, weil wir gerade über HD-Zeitalter sprachen, ich glaube, das, was die da zeigt, war noch nicht in HD gemastert und das sah dann eben war entsprechend dann auf Video geschnitten und sah auch schlecht aus. Und ich habe mir überlegt, also bisher ist das, glaube ich, nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob es Ellie McBeal in HD gibt. Dafür müsst ihr auch wieder ins Original-Negativ und das Ding, glaube ich, neu mastern. Also es sah echt nicht gut aus. Ich glaube, das wäre so ein Punkt für mich, viele dieser alten Serien nicht nochmal zu gucken, weil ich einfach denke, wenn ich mir die heute auf dem 4K-Fernseher angucke, ich weiß nicht, ob das so gut aussieht. Aber kann man.
Ja, wir sind gerade abgewichen, wir waren bei Unisex-Toiletten und ja, und das sind ja also, auf der Battlestar ist es ja einfach eine Frage des Raums, die haben den Raum ja nicht, deswegen ist das da üblich, dass das alles gemischt ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein, wir sind so forward oder so, sondern das ist halt einfach so, es ist halt Militär. Ja.
Weil wir gerade bei HD waren oder vorher schon bei HD waren, ich weiß zufällig, dass weil sie es geschrieben hat bei Blue Sky, dass Fräulein Lisa bei Blue Sky die Serie auf DVD guckt und uns weit enteilt ist und mal begonnen hat mit, ach cool, ich fange die Serie auch gerade an und dann vor 2 Wochen schrieb, ich bin jetzt mitten in Staffel 3.
Und ich dachte, da waren wir noch irgendwo in 1, oder?
Ja, genau. Genau. Ich dachte, wow, was für ein Tempo. Deswegen vielleicht doch mal an uns die Frage, ich kann es nicht wirklich auch wiederum unbefangen beurteilen, aber wie sollte man die Serie gucken? Denkst du, das ist auch sowas für ein Binge-Watch im Sinne von, ich ziehe mir jetzt nochmal täglich 2 bis 3 Folgen rein oder muss die ein bisschen atmen?
Also ich persönlich finde sie besser, wenn sie tatsächlich atmen kann. Aber ich sage mal einschränkend, also ich finde 2, maximal 3 Episoden am Tag fände ich okay, aber nicht mehr. Also, weil, also ich, also manchmal, weil, also du lachst jetzt, aber Binge-Watchen heißt für mich.
Ja,
ich sage Binge-Watchen, also wenn ich Binge-Watche, dann sitze ich da und suchte das Ding in 3 Tagen durch, weißt du? Also dann ist das nicht nur so 3 Folgen am Tag, dann ist das irgendwie so, also ich meine, natürlich muss ich dann auch noch ein bisschen arbeiten und so, aber wenn ich dann die Zeit habe, ja, dann wird es halt einmal durchgesuchtet und dann hast du halt mal auch 6 oder 8 oder 10 Folgen am Stück, je nachdem. Und ich, also mir persönlich hilft es, muss ich dir ganz ehrlich sagen, jetzt auch, wir besprechen das ja wöchentlich, hilft es tatsächlich, das sacken zu lassen, und ich merke mir dann Dinge auch viel besser. Das ist mir im Vergleich zum Streaming sowieso schon öfter aufgefallen, dass wöchentliche Veröffentlichung mir dabei hilft, dass sich Sachen im Kopf festsetzen, weil es tatsächlich so ist, dass viele Dinge, die ich binge-watche, irgendwann bei mir im Kopf total durcheinander gehen, und mir es auch schon passiert ist, dass ich dann Sachen mir angeguckt habe und dachte, oh, es kommt mir vage bekannt vor. Und dann irgendwie feststelle, dass ich es schon mal gesehen habe. Also irgendwann mal gebingewatcht habe, aber halt nur noch irgendwie so die Hälfte wusste und dadurch den Anfang nicht erkannt habe. Und in der Mitte dann dachte, also irgendwie kommt mir das bekannt vor. Vielleicht habe ich es schon mal gesehen. Und und ich glaube, hier ist es auch so, du hast zwar einen Story-Arc, der sich über die gesamte Season hinweg zieht, aber trotzdem sind die Folgen ja mehr oder minder in sich abgeschlossen. Und deswegen glaube ich, ist das eine Serie, die ein bisschen Luft zum Atmen braucht.
Ja.
Es muss nicht wöchentlich sein, aber ich denke mal, wenn du sagst, du guckst jeden zweiten Tag 2 Folgen oder so, ja.
Ja, ich weiß auch nicht genau, wie Binge-Watching definiert ist. War Netflix, haben die das so kultiviert oder gab es das vorher schon? Ich meine, Binge-Saufen gibt es schon ewig, aber Binge-Watching so als Begrifflichkeit? Egal.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo lief denn? Ich habe das ganz viel im Zusammenhang mit Game of Thrones gehört.
Tatsächlich? Damals. Okay.
Ja, aber ich weiß nicht.
Aber wie soll das denn funktionieren? Da gab es ja nur einmal im Jahr dann 10 Folgen oder 12.
Ja, keine Ahnung. Also ich hänge ja da eh hinterher.
Ja gut, genau. Wenn man After the Fact alles nachholt, genau, dann kann man binge-watchen. Ja, okay.
Ja, nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich war es Netflix, gehe ich mal davon aus, ja.
Also so, sagen wir mal, ich weiß es nichts zur Etymologie des Wortes hier zu sagen.
Na, ja.
Aber das, ich persönlich habe das erste Mal, das, was ich als Binge-Watching bezeichnen würde, getan, auch zu einer Lebenszeit, als ich einfach noch viel, viel mehr freie Zeit hatte und die Möglichkeit hatte, eben in 2 Nächten so eine Staffel 24 durchzusuchten. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass ich mir damals, als es zum ersten Mal für einen erschwinglichen Preis erschien, die komplette Buffy-Serie, also die alle Staffeln in einer Box gekauft habe. Und ich glaube, 10 oder 11 Tage für diese 100, lass mich nicht lügen, 50, 60 Folgen gebraucht haben. Also das ging schon irgendwie.
Ja, aber
da habe ich dann auch sonst gar nichts.
Aber du kannst ja dann auch gar nicht merken, also das ist der Nachteil bei Binge-Watching, ich merke mir dann einfach Dinge auch nicht. Also die sind dann auch, nach 2 Wochen habe ich dann auch das meiste wieder vergessen. Das ist wirklich so, hier rein und da raus. Das ist halt so schade. Ich glaube, Bingen übrigens kommt es nicht ursprünglich eigentlich aus dem vom Trinken ursprünglich,
ja,
kann das
auch
sein? Ich glaube, vom Trinken oder vom Essen, also wenn man irgendwie was ganz schnell, ganz viel so. Naja, aber
ganz schnell, ganz viel, ja. Ich habe gerade drüber gerechnet mit der Buffy-Serie, das stimmt, glaube ich, wirklich. Aber das war, glaube ich, in den Semesterferien und dann hatte ich echt die Zeit anscheinend, hatte ich echt anscheinend die Zeit, da 10, 12 Stunden auf dem Bett zu liegen und in die Glotze zu gucken. Und dann erhebt man sich vom Bett und ich habe so einen Klettverschluss. So steht man dann auf. So klingt die Matratze.
Ich musste so lachen, weil ich habe irgendwer, ich weiß gar nicht, im Radio, und dann haben die irgendwie über, was weiß ich, über alles Mögliche, und dann meinten die eine so, ja, und während der Pandemie, da haben wir alle das Gleiche gemacht.
Ja.
Aufgeräumt. Und ich habe hier nur so gesessen und gedacht, nein, ich habe während der Pandemie exzessiv gebingewatcht. Ich habe mir gedacht, lass die anderen Leute zum Wertstoffhof fahren, ich bingewatche. Ich habe noch nie so viel in meinem Leben gebingewatcht wie während der Pandemie, aber tatsächlich auch Anti-Pandemie-Programm, sowas wie die Schwarzwaldklinik oder so, aber trotzdem, deswegen.
Ja, ich verstehe das.
Ja.
Ja.
Also ich würde den Folgen zwischendrin ein bisschen Luft geben.
Ja.
Ja, so, Punkt.
Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, außer die Formate, die wirklich so konzipiert sind, dass man sie in einem Rutsch wegguckt, dass das, worin eben
wie
Netflix sehr gut ist,
so, genau.
Wo man dann eben auch merkt, okay, es endet offensichtlich an einem Punkt, an dem uns die MacherInnen sagen, jetzt guck doch einfach weiter, finde ich es grundsätzlich schwierig auch zu sagen, wie so eine Serie auszusehen hat, um sie nur vielleicht einmal wöchentlich oder alle 3 Tage zu gucken oder sich da gerne 6 bis 8 Folgen am Stück reinzuziehen, keine Ahnung. Ich meine, 24 war ja auch nicht so konzipiert, die haben da ja auch nicht, das war ja Jahre vor dem Streaming-Zeitalter und trotzdem fühlte sich immer, zumindest so wie ich es geguckt habe, eben nicht im Fernsehen und dann eine Woche warten müssen, sondern ich habe die Serie erst entdeckt, nachdem die dann auf DVD raus war, von Anfang an für mich wie eine Serie an, die man so wegguckt einfach.
Aber da war natürlich der besondere Clou, ja, dass es Echtzeit war, dann geht das
ja auch. Ja, aber die, ja, natürlich die Leute, die das damals im Fernsehen entdeckt haben und dann, denen dann gesagt wurde, und nächste Woche bei 24, die haben natürlich eine vollkommen andere Seherfahrung. Mhm. Und ich glaube, sie sind dann auch ein bisschen gnädiger und denken, hey, nee, das wird alles schon so stimmen. Wohingegen ich immer dachte, warte mal, hat er nicht erst vor 30 Minuten was völlig anderes gesagt?
Ja, ja. Also ich finde zum Beispiel bei Battlestar Galactica, du hast zwar den Story-Arc, den Overall-Story-Arc, dass die halt natürlich fliehen vor den Zylonen und dass die Zylonen jetzt immer noch unterwegs sind und sie versuchen irgendwie anzugreifen und so weiter. Also den Overall-Story-Arc, den gibt es und natürlich auch die grundsätzliche Frage, wer ist für Zylone und wer ist nicht. Also das sind alles so Dinge, die sich über die Staffeln hinweg drüber ziehen. Aber an und für sich hast du immer noch die eigentlich das, was wir von vornherein kennen, die in sich abgeschlossenen Stories pro Folge. Und ich habe auch das Gefühl, dass Battlestar so ein bisschen genau an diesem Wendepunkt ist, wo die Serien eben von einem eigentlich wöchentlichen Erzählen so ein bisschen vermehrt zu einem Overall-Story-Arc gehen. Hm. Das gab es vorher auch schon in der einen oder anderen Serie ein bisschen, aber das ist ja dann später, hat sich es dann komplett geswitcht, dann sind die meisten Serien zu einem komplett Overall-Story-Arc gegangen und jetzt im Moment geht es wieder so ein bisschen rückläufig, dass du wieder oft Folgen hast, die einzelne abgeschlossene Episoden erzählen, aber trotzdem nebenbei einen Overall-Story-Arc hast, der sich dann aber mit dem Cast beschäftigt und weniger mit den inhaltlichen Stories.
Ja.
Und, und das ist hier genauso. Und deswegen finde ich das zum Beispiel jetzt als Binge-Watching schwierig, weil du ja die in sich abgeschlossenen Fälle hast. Das wäre leichter, wenn du noch mehr Overall-Story-Arc hättest, der sich durchziehen würde. Und ob das dann vielleicht noch besser wird oder mehr wird in den Folgenstaffeln, das werden wir dann sehen.
Genau. Wir haben eine Mail bekommen von Gelbwurstfieber. Sehr schön. Okay. galaktikapodcast@gmail.com. Vielen lieben Dank. Ich gehe mal davon aus, es ist ein Herr. Aber Gelbwurstfieber.
Ich finde, das ist ein geilen Händel, ehrlich gesagt.
Kann ja alles sein. Also vielen Dank, lieber Gelbwurstfieber. Und er oder sie schreibt: Hallo, ihr beiden. Danke für den tollen Podcast. Dankeschön. Ich habe auch gerade wieder ein Rewatching der Serie gestartet. Die Serie ging, als diese in Deutschland ausgestrahlt wurde, an mir vorbei. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Die lief bei, ich glaube, ab 2016 bei RTL 2. Aber ab 2006. Sorry, 2016, was erzähle ich für einen Quatsch? Jedenfalls schreibt Gelbwurstfieber, die Serie ging, als diese in Deutschland ausgestrahlt wurde, an mir vorbei. An mir auch übrigens, weil ich habe da zu dem Zeitpunkt schon längst die DVDs importiert. Ich durfte diese erst vor circa 3 Jahren auf einer unserer Brettspielveranstaltungen kennenlernen. Dort wurde das Brettspiel Battlestar Galactica, Brettelspiel Galactica, fand ich jetzt. Ich habe gerade einen Gag gemacht. Ja,
ich finde Hashtag Brettelspiel Galactica muss auf jeden Fall mit in die Folgen gezeichnet.
Ich wollte es so retten, weil eigentlich habe ich mich natürlich einfach versprochen, aber ich dachte in dem Moment, ich rette das mal, ne, mit Brettelspiel Galactica, fand ich ganz nett. Aber Gelbwurstfieber schreibt natürlich da im korrekten Deutsch, dort wurde das Brettspiel Battlestar Galactica angeboten. Ich hatte von den Rollen, die man hier spielen kann, die beiden Adama, Starbuck, Boomer und so weiter, keine Ahnung. Die erfahrenen Spieler waren jedoch voll in den jeweiligen Rollen unterwegs und haben gescherzt und Anspielungen in diversen Situationen im Spiel auf die Serie gemacht. Hier muss man zusammen Krisen, zum Beispiel Wasser fehlt, Treibstoff fehlt und so weiter, gemeinsam als Crew bewältigen. Aber es gibt auch Zylonen unter den Spielern, die sich nicht gleich zu erkennen geben. Das klingt dann wieder so ein bisschen wie Werwölfe wahrscheinlich, ne?
Ja, oder Cluedo oder sowas.
Ja, auch können später noch Spieler als Zylonen erwachen, die vorher Menschen waren. Diese haben natürlich andere Interessen. Das Spiel ist sehr mächtig und hat noch immer tolle Spielmechaniken, wird in der Boardgame-Szene immer noch gefeiert. Und jetzt hat er die Serie geguckt und ist auch Fan und hat ein paar Bilder mitgeschickt und grüßt. Vielen lieben Dank. Gelbwurstfieber.
Ja, und weißt du, was ich daran cool finde? Es gibt ein Brettspiel. Wie geil ist das denn? Mhm. Ich liebe sowas. Dass es ein Computerspiel gibt, habe ich jetzt auch übrigens die Tage gelernt.
Ja, danke an Judicator Predo bei Blue Sky. Ich habe davon auch keine Ahnung gehabt. Ich habe jetzt gerade noch so einen Download-Key gesichert für 3,50 Euro. Ich hätte es nicht mitbekommen.
Ja, genau, weil ich wollte sagen, also es gibt offensichtlich ein Computerspiel, aber es gibt auch ein Brettspiel und das finde ich cool. Also ich liebe das, wenn es so Merch-Sachen gibt, weil das sind so Sachen, finde ich, also gut, Computerspiel Computerspiel machst du ja dann in der Regel alleine, also meistens. Aber so Brettspiel, das ist doch irgendwie schon cool, wenn du dann mit Leuten zusammen irgendwie am Tisch sitzt. Dann sind vielleicht auch Leute dabei, die das auch kennen, die auch Fans sind. Und dann machst du dir irgendwie einen netten Abend. Also das finde ich cool.
Ich auch. Ich bin nur gar nicht.
Aber ich nehme an, so wie das klingt, ist das wahrscheinlich eines von diesen Brettspielen, das man irgendwie nur noch auf Brettspielbörsen bekommt, weil man irgendwie, keine Ahnung, das schon seit 15 Jahren ausverkauft ist oder so.
Es sieht mega komplex aus und ich bin überhaupt nicht in dieser Bubble drin. Ich habe auch, mir fehlt auch jegliche Routine auch für solche komplexen Brettspiele. Und das Videospiel oder Computerspiel ist ja so ein Rundenstrategiespiel, auch nicht gerade unkomplex, so nach meinem Dafürhalten. Und aber das Brettspiel sieht nochmal eine Nummer schwerer aus. Und also danke für die Bilder. Ich bin beeindruckt.
Ja, und Leute, hiermit seht ihr, man erreicht uns, wenn man uns per E-Mail anschreibt.
Ja. Danke für das Feedback. Was ich doch ganz amüsant fand für unsere Mailbag-Episode war hier Blanco Benny heißt, glaube ich, der User bei YouTube, der uns drunter kommentiert hat, weil wir uns ja auch viel so mit so Esoterik-Kram beschäftigt haben und unsere eigene Meinung auch dazu geäußert haben. Jetzt gerade im Zuge dessen, was Laura Rosalyn hier durchmacht mit ihrer Kamala-Zufuhr, so alternative Therapien und so weiter, dass sie empfiehlt empfiehlt uns ein Crossover mit dem WDR Science Cops. Fand ich gut, wäre echt gut für unsere Reichweite. Also, wo sind die? Ich glaube, beim WDR. Also, ruft uns gerne an. Ich fand das gut. Ist auch ein Format, was ich gerne höre. Und also ladet uns gerne ein. Wär gut für uns, glaube ich. Weniger für euch. Also. Ja. Und was mich auch total gefreut hat, war ehrlich gesagt, dass die Rückmeldung von Clemens ist das, glaube ich, vom Sternentor-Podcast. Das ist ein Stargate-Podcast. Und wir haben ja mal fast so beiläufig gesagt, hier, wer es besser weiß, weil wir kurz über Stargate so mit sehr, sehr gefährlich, würde ich mal sagen, Halbwissen, so Achtelwissen um uns werfen. Von wegen, meldet euch doch bei uns und korrigiert uns. Und hat uns den Namen von General Hammond verraten. Und das war so einer der Momente, wo ich zum ersten Mal dachte in den letzten Wochen, cool.
Es hört jemand zu.
Ja, es hört jemand zu und vor allem sind auch Leute investiert in das, was wir sagen.
Ja.
Dankeschön. Hat mich total gefreut. Ich wollte eine Frage von Markus aufgreifen, der neben unserem Hörer Heinz am öftesten bei Patreon auch mit Fragen zur Serie um sich geworfen hat. Und zumindest, ich glaube, die können wir ganz gut beantworten. Wie sind im Jahr 2025, fragt Markus Krüger, die Meinung zum Konzept der Mini-Teaser, die jeder Folge vorangestellt sind? Wir haben im Vorspann, wir haben quasi einen regulären Vorspann, mit den immer gleichen Aufnahmen und es gibt viele Kopien und so weiter. Und dann kommen eben 30 Sekunden Filmschnipsel der aktuellen Folge. Was machst du damit?
Ich erinnere mich daran, dass du mir gesagt hast, dass du die nicht geguckt hast damals. Du hast quasi die Augen zugehalten, bis dann das, genau.
Das hat sich auch nicht geändert in den 20 Jahren seitdem.
Tatsächlich machst du immer noch so, okay. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich bin immer, es ist tatsächlich mehr so, wie ich gerade an dem Tag Bock habe. Also manchmal gucke ich hin, manchmal gucke ich nicht hin. Tendenziell bin ich aber so neugierig, deswegen gucke ich meistens hin. Aber eigentlich sollte man nicht hingucken, weil das verrät schon einiges. Ich verstehe das auch gar nicht. Wie kann man denn... Also, wer zum Teufel hat sich gedacht, dass das eine gute Idee ist?
Es sind zwei Dinge. Das eine sagt Ron Moore ja selber, einfach weil er ein Fan ist von anderen Serien, die das auch gemacht haben. Da gibt es ja zum Beispiel die alte Mission Impossible Serie, also Cobra übernehmen sie. Das haben sie auch mit in die Kinofilme mit Tom Cruise auch übernommen, ne? Und auch in die Reboot-Serie, dass sie am Anfang immer im Vorspann quasi zeigen, was da noch kommt. Und er bezieht sich aber dezidiert auf Space 1999, eine britische Sci-Fi-Serie von Gary Anderson aus dem. Und die machen das eben auch und er meint, er sei einfach ein Riesenfan und er findet das deswegen richtig gut, Knorke, wie auch immer. Ich finde es auch nicht so toll. Das ist der eine Punkt, den verstehe ich. Das ist so die Fanboy-Perspektive, die kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, so der strategische Aspekt ist einfach dahinter, dass man wahrscheinlich auch von Seiten hier Sci-Fi oder Universal des produzierenden Studios gesagt hat, ja gut, das sorgt eben dafür, dass die Leute dranbleiben. Wenn wir vorher zeigen, wie irgendjemand die Faust in die Fresse kriegt und irgendwas explodiert, dann werden die Leute sagen, oh, cool.
Ich bin gerade ein bisschen erschüttert, dass Space 1999, also Mondbasis Alpha 1, ich habe die geliebt, diese Serie. Ich mag die auch immer noch sehr gerne. Ich habe da gar nicht dran gedacht, du hast ja recht. Die machen das genauso.
Ist eine Ron Moores Lieblingsserien und deswegen.
Ja, verstehe ich total. Ich habe die, alles, was Sci-Fi, die meisten Sci-Fi-Dinge mag ich und das mochte ich auch. Aber es hat sich ja grundsätzlich nicht durchgesetzt. Also man sieht ja allein an der Tatsache, dass sich das so für den Gesamtmarkt der Serie nicht durchgesetzt hat, glaube ich, ist Antwort genug.
Ja, Genau. Ich glaube, heute befiehlt eher der Algorithmus, was wir gucken sollen, als dass hier so ein Teaser kommt und sagt, guck das.
Ja, ja. Und ich meine, man hat ja also im Grunde, könnte man ja auch einfach argumentieren und sagen, das ist im Grunde wie die Promos, die man dann vor der nächsten Folge hat, ja. Hm. Also viel mehr verrät dann so eine Promo auch nicht. Deswegen, ja.
Danke auf jeden Fall für all das wunderbare Feedback. Ihr schreibt zum Beispiel Chrysomelas oder Chrysomelas auf Mastodon. Dir, ich mag es sehr, macht großen Spaß, euch zuzuhören. Und dich, also Britt-Marie, im Halbdunkel tapselt zu hören auch. Das ist echt voll gut, so beide Perspektiven zu bekommen. War erst etwas skeptisch, weil du geschrieben hattest, dass ihr das spoilerfrei durch wollt und habe mich ernsthaft gefragt, wie das denn gehen soll. Aber in der Form ist das echt genau richtig. Dankeschön.
Ja, da habe ich mich auch drüber gefreut. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann alles weiß, man sich echt fragt, wie das gehen soll. Aber du siehst ja, viel Spekulation und ein, ein Patrick, der sagt, ich weiß es, aber ich darf nicht verraten.
Ja, haben übrigens ganz viele liebe Menschen geschrieben bei Blue Sky, bei im Bardos Kino Discord, bei Mastodon, dass sie eben aufgrund unseres Podcasts jetzt nochmal mit einem Rewatch anfangen wollen oder zumindest gerade Erinnerungen haben an ihren letzten Rewatch und deswegen jetzt auch den Podcast hören. Vielen, vielen Dank dafür. Unseen Library schreibt zum Beispiel, die erste, also die alte Serie war für mich eine echte Freude. Vor der Neuauflage hatte ich immer etwas Angst. Nach eurem Podcast werde ich es wagen. Dankeschön. Ja, das ist ja tatsächlich auch ein großer Vertrauensvorschuss, ne? Das ist ja auch Lebenszeit, denke ich mir immer. Also je älter ich werde, desto mehr denke ich mir, es ist echt cool, wenn Leute sagen, ich opfere dir, euch, ne, einfach 15, 100 Stunden meiner Lebenszeit, einfach weil ich da mitgehen
möchte.
Ja, weil
es ist ja nicht nur die Serie, sondern dann auch noch der Podcast dazu. Genau. Mhm. Ja, ich finde es auch cool. Ich freue mich da auch, wenn wir da motivieren können. Und vor allen Dingen bin das quasi ich. Also ich habe ja genauso gesagt, okay, ich stürze mich ja jetzt kopfüber rein und habe das lange vor mir hergeschoben aus diversen Gründen. Und deswegen fühle ich mich da immer so anteilig.
Ja. Ihr wisst mittlerweile hoffentlich, wo ihr uns findet, ne? Wenn ihr uns unter unsere Tröts oder Skeets oder sonst wohin kommentieren wollt, dann tut das gerne. Die entsprechenden Links findet ihr auch in den Shownotes. Ansonsten schreibt gerne an galaktikapodcast@gmail.com, falls ihr einfach Fragen habt oder eure Gefühlslage zur Serie teilen möchtet oder auch Kritik habt oder Ergänzungen, Korrekturen, wie auch immer. Und auch noch ein ganz lieb gemeinter Hinweis von uns beiden, bewertet uns doch gerne in der Podcast-App eurer Wahl und wenn möglich, schreibt gerne auch noch ein paar Worte dazu. Das kann man zum Beispiel bei Apple, ich weiß gar nicht, ob es sonst irgendwo geht, also danke an alle, die es getan haben. Mimi schreibt zum Beispiel hier bei Apple Podcasts, ich freue mich jede Woche auf eure neue Folge. Ohne euch hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, das Projekt Battlestar Galactica nochmal anzugehen. Es macht so viel mehr Spaß, die Folgen zu sehen, wenn man euch danach hören kann. Dankeschön.
Ja, das geht runter wie Öl, oder?
Ja,
sehr
das ist
schön.
Total super.
Da freuen wir uns.
Und danke auch an Raw Horse, der uns auch am 9. November sich hier bei Apple bewertet hat. Und ja, es macht eine Freude. Es macht Freude, euch zuzuhören. Bitte mehr davon. Danke, danke, danke. Gerne. Wir haben ja noch ein bisschen, ne?
Mich freut das immer, weil ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich einfach zu viel frage. Weil ich bin ja dann doch, ich frage und frage und frage und du kannst ja nicht antworten. Und ich denke immer, ich hoffe, ich gehe keinem mit meinen Fragen auf den Keks. Aber das ist natürlich die Krux. Naja, nein. Das ist die Krux des Formats natürlich.
Ich antworte so gut ich es kann. Ja. Mehr als einmal, das wollte ich doch kurz erwähnen, bevor wir jetzt so ein bisschen einfach auf die Entwicklung der Figuren in der ersten Staffel blicken, wollte ich noch erwähnen, weil es mir auch immer in anderen Podcast-Formaten und dir vielleicht auch schon häufiger begegnet, ist immer so der Hinweis, ja, mach doch nicht so viel Werbung, mach doch nicht so viel dies und das. Und es gibt keine Werbung. Das ist ein komplett kommerzreiches Format, was tatsächlich durch unsere Community bei Patreon lebt und von den Menschen, ehrlich gesagt, die uns eben bewerten und die einfach ihre Freude über dieses Podcast-Format teilen und in die Welt rausschicken. Wir verdienen hiermit von Seiten Amazon oder Spotify oder Apple oder sonst wo, dieser Schlag mich tot, keinen müden Cent. Also wenn euch irgendwie Werbung in den Feed gespült wird, weil ich es jetzt auch wieder mehrfach gelesen habe, die kommt nicht von uns und damit verdienen wir auch keinen Cent. Bedankt euch bei den großen Tech-Unternehmen dieser Welt.
Ja, ja. Genau.
Bedankt euch bei den großen Tech-Unternehmen dieser Welt und wenn euch das nervt, hört uns einfach auf einer nicht kommerziellen Plattform, wie zum Beispiel bei AntennaPod oder Overcast.
Genau, genau. Also im Grunde dann ein eigens runtergeladener Podcatcher.
Richtig. Die Charaktere, die Figuren und ihre Entwicklung in Staffel 1, wir wollen mal so ein bisschen zurückblicken und sehen, was die bisher geleistet haben oder nicht. Es war dir ein Anliegen, darüber zu sprechen. Was ist denn der konkrete Anlass?
Naja, also ich habe dich halt schon gefragt, wir sind jetzt Staffel 1, haben uns angeguckt, Staffel 1 ist zu Ende. Und dann frage ich mich natürlich, okay, sind die Figuren, die Charaktere, wie ich sie quasi in der ersten Folge gesehen habe, denn quasi noch identisch mit dem, was ich am Ende der Staffel sehe, oder gab es da wirklich auch eine Entwicklung? Und ich finde, so eine Entwicklung für eine Figur ist auch eine wichtige Geschichte, weil es natürlich auch, also je mehr so eine Figur an Entwicklung durchmacht, desto mehr, würde ich mal behaupten, hat sich da auch ein Schreiber oder ein Schreiberteam im Hintergrund Gedanken gemacht. Und das kann dann dazu führen, dass ich die Figuren halt besonders liebe oder besonders hasse. Und tatsächlich ist es so, bisher in dieser Serie, was ich erstaunt festgestellt habe, oft habe ich dann schon nach den ersten 2, 3 Folgen einen besonderen Liebling oder 1, 2 Figuren, wo ich sage, ach, denen gehört irgendwie mein Herz oder so. Das habe ich jetzt hier noch gar nicht. Also ich finde die alle okay und interessant und spannend, aber es ist noch niemand dabei, wo ich sagen würde, Mensch, das ist so die Figur, mit der ich selber irgendwie besonders mitleide. Mhm. Und das hängt tatsächlich, glaube ich, damit zusammen, dass ich finde, dass viele Figuren gar nicht so wahnsinnig viele Entwicklungen durchgemacht haben, sondern dass diese erste Staffel in erster Linie dafür da war, um Dinge zu etablieren, Situationen zu etablieren, ein bisschen Worldbuilding natürlich zu betreiben und einfach da sozusagen die Rahmenbedingungen festzumachen und auch bestimmte Charaktere einfach zu präsentieren. Das ist so eine Mischung aus Charakteren und Stereotypen, würde ich vielleicht sogar sagen, weil ein Commander Adama halt null Entwicklung durchgemacht hat.
Auch als ich mit mir damals versöhnt, mit seinem Sohn.
Ja, gut. Aber das ist ja gut, du hast recht. Also natürlich, klar, die Vater-Sohn-Beziehung, die ist, da hast du recht, das habe ich ein bisschen ausgeblendet. Da gab es natürlich eine Entwicklung, auf jeden Fall, das stimmt. Aber Adama als Grundpersönlichkeit ist, finde ich, eher fast so dieser stereotype Militärmensch, der Fels in der Brandung, also der Anker, der alles irgendwie verankert. Und das ist natürlich auch Absicht. Und deswegen kann der natürlich jetzt auch keine großen Entwicklungen durchmachen, zumindest jetzt noch nicht in dieser ersten Staffel.
Ja, ja.
Während zum Beispiel eine Boomer, die hat natürlich jetzt eine besonders extra
die Galaktiker
problematische, genau, die Galaktiker, die hat eine besonders extra problematische Geschichte natürlich, dadurch, dass sie ja eben Zylonin ist und das aber selbst nicht weiß und dann diese Aussätze hat und so weiter. Aber tatsächlich beide Boomer, auch die Galaktiker-Boomer und aber auch die Caprica-Boomer, beide wahnsinnig viel Entwicklung durchgemacht. Im Vergleich mit Snowman zum Beispiel, ja.
Ja, ich kann dir folgen. Ich glaube, da würde ich, wenn ich jetzt kritisch sein müsste, sagen, ja gut, aber wir kannten ja vorher die Figuren kaum beziehungsweise gar nicht im Fall der Caprica Boomer. Also Boomer wird uns ja fast von Beginn der Serie präsentiert als verdeckte Zylonin. Von daher wissen wir ja gar nicht, wie sie eigentlich vorher war. Da könnte man auch argumentieren, ja, dann ist eigentlich dafür dann die Entwicklung doch wieder gar nicht so dramatisch, weil wir wissen ja gar nicht, wie sie vorher drauf war, denn 10, 20 Jahren davor, als sie einfach ein lustig, lockerflockiges Leben gelebt hat wahrscheinlich.
Natürlich ist es hier aber dann interessant zu sehen, vor allen Dingen dann bei der Galaktika-Boomer, wie sie reagiert auf die Tatsache, dass sie eben diese Erinnerungsaussätze hat mit der Angst, und dass sie vielleicht eine Verräterin sein könnte, aber auch dem Trauma, das dadurch natürlich entsteht. Also das finde ich alles sehr, sehr spannend. Das heißt, bei ihr sehe ich fast noch die meiste Entwicklung, was natürlich eben mit dieser ganzen Situation zusammenhängt. Und dann habe ich mir halt überlegt, bei wem sehe ich noch Entwicklung. Also klar, du hast Commander Adama, der diese schwierige Vater-Sohn-Beziehung hat, und ja, das war ein kleiner Entwicklungsaspekt, aber das war in erster Linie doch eher ein Entwicklungsaspekt auf Seiten von Lee Adama.
Ja.
Auch Lee Adama, finde ich, hat jetzt so wahnsinnig viel Entwicklung nicht gemacht. Der wird uns als repräsentiert als super Pilot, dessen, ich sag mal, einzige große Baustelle tatsächlich die Daddy-Issues sind. Und die hat er ja eigentlich, und ich glaube, die würden auch nie komplett verschwinden, aber die hat er doch zumindest zum Großteil beigelegt, weil da war ja eben der Knackpunkt der Bruder.
Aha.
Und da überschneidet sich dann auch die Entwicklung von Lee und Starbuck. Starbuck zum Beispiel hat, finde ich, auch keine große Entwicklung genommen. Nein, weil, also Starbuck war immer so auch, ich finde, sie und Lee, also Two Peas in a Pot, die sind sich so ähnlich auch. Also sie sind ja beide so diese Pilotentypen und emotional doch eher auf Abstand und Und die hatten eigentlich ein gemeinsames Traumaproblem, nämlich der Bruder.
Ja.
So. Und das ist gelöst. Und ich finde aber nicht, dass das dazu beigetragen hat, dass die Figur sich wahnsinnig weiterentwickelt hätte, weil Starbuck ist vor der Brudergeschichte.
Ja.
Genauso eine taffe Pilotin, wie sie es jetzt nach der Brudergeschichte ist.
Ja, ja.
Also, weißt du, das, ich finde, das hat nicht dazu geführt, dass sie sich geändert hat als Charakter.
Ja, ich verstehe das. Jetzt, nachdem ich gerade kritisch war, gehe ich da mal ein bisschen in Defensive für die Serie. Ich meine, wir reden hier von einer 13-teiligen Staffel, die sehr, sehr viel Boden bereiten muss, so storyseitig, einfach was so die Mythologie, den erzählerischen Kosmos der Serie betrifft, einfach sehr viele, also den Boden dafür bereiten muss und einfach auch nicht die Zeit hat, jede Figur so wachsen zu lassen. Aber ich finde, gerade bei Starbuck gelingt das für mich relativ gut, dafür, dass jetzt auch nebenbei noch eine Shitload von Geschichten erzählt werden muss. Weil genau, wir haben diese Bewältigung des Traumas, wir haben aber auch, ehrlich gesagt, für mich ganz klar so diese Emanzipation von Adama als Vaterfigur.
Ich wollte gerade sagen, sie hat auch Daddy-Issues. Alle haben Daddy-Issues.
Nein, aber eben nicht mehr so. Und am Ende der Staffel ist sie eben vollkommen woanders. Eben auch an einem Punkt, an dem sie eben durch diese Offenbarung von Rosalind, die da sagt, hier, dein Papa belügt dich. Und eben diesem zwischenzeitlichen Bruch auch mit dieser Vaterfigur eben sagt, ich gehe jetzt eigene Wege. Und ich finde dafür, dass wir schon so auf einer sehr, sehr stark storygetriebene Sci-Fi-Serie mit einem sehr großen Ensemble blicken, wo eine Menge Geschichten erzählt werden müssen, da schon relativ cool. Ich würde dir aber auch auf halbem Wege entgegenkommen und sagen, es gibt ganz viele Figuren, die machen für mich wenig bis keine Entwicklung. Also aber Rosalind und Starbuck gehören nicht dazu.
Du hast recht, dass Starbuck am Ende, also zum Ende hin, finde ich, da wird so ein bisschen jetzt auch das Potenzial aufgemacht, weil ich glaube nämlich, dass da noch wahnsinnig viel Entwicklung kommen wird in den folgenden Staffeln. Also dieses Abnabeln natürlich, klar, aber auch, ich glaube auch in Bezug auf Religion, also ich bin da wirklich gespannt. Wer tatsächlich für mich, also die stärkste oder mit die stärksten Entwicklungen in dieser ersten Staffel gemacht haben. Ja, Boomer, Starbuck bedingt, aber vor allen Dingen Balta und Roslyn. Das waren die zwei Figuren, die, finde ich, auch so irgendwie so ein bisschen 180s gemacht haben. Also zum einen war das Roslyn, die am Anfang doch recht rational und vernünftig wirkte und so. Und dann aber in diese Situation der Präsidentin, / Politikerin geworfen wurde, sich dann plötzlich mit so politischen Intrigen und dem ganzen Kram auseinandersetzen musste und dann am Ende tatsächlich komplett abgeknickt ist und in das, ich sag jetzt mal, Esoterische reingerutscht ist, indem sie sagt, sie nimmt eben dieses Kamala-Kraut und dann plötzlich auch so diese innige Zusammenarbeit oder wie sagt man, diesen Schulterschluss hat mit der
Priesterin.
Wie heißt die Priesterin?
Elusha, ja.
Genau, mit der Priesterin und dann plötzlich das Ganze irgendwie hingeht irgendwie zu diesen Vorhersagen und dass sie da irgendwie das glaubt und auch diese ganzen Erdmythos-Geschichten und so. Also sie rutscht da einmal komplett, also das ist, meinte ich, sie macht so das war so ein linker Haken, den habe ich nicht erwartet. Und ich finde aber tatsächlich, dass man den aus ihrer Situation heraus erklären kann, weil sie ist nun mal todkrank und ich könnte mir das durchaus so erklären, dass man eben sagt, sie klammert sich da vielleicht an etwas als eine Art letzte Hoffnung. Damit könnte man das vielleicht ein bisschen erklären. Aber dass sie halt abgerutscht ist von dieser super rationalen Lehrerin, sage ich jetzt mal, hin zu so einer vorher Prophezeiung predigenden Esoterikerin oder wie auch immer ich das jetzt so erkläre.
Ja, ja.
Das war wirklich, das fand ich krass.
Ja.
Das ist wirklich, und ja, also das war eine Sache, finde ich sehr spannend, aber auch irgendwie befremdlich. Und also das war Rosalind und dann haben wir Balta, der tatsächlich eine ähnliche Entwicklung durchgeht, aber natürlich ein bisschen anders gelagert, aber der im Grunde ja auch vom, ich sag mal, rationalen Wissenschaftler hin zu Gläubigen wird. Das ist auch sehr spannend. Also mal gucken, also das waren so zwei Entwicklungen, wo ich dachte, ach guck, und da übrigens auch sehr interessant, dass beide Figuren gewählt worden sind, die eigentlich aus einer rationalen Wissenschaft kommen. Beide. Also die Lehrerin und der Wissenschaftler. Ich weiß gerade nicht, was ist er? Atomwissenschaftler? Nein. Irgendwie IT-Wissende? Keine Ahnung. IT! Ja.
Aber ist das nicht, ich finde, das ist eine ganze Menge dafür, dass du hier in unser gemeinsames Google-Doc hier drüber geschrieben hast, so als Notiz, naja, bisher ist die Entwicklung der Figuren erst einmal etwas enttäuschend, weil ich finde, ehrlich gesagt, das ist doch schon eine ganze Menge. Wiederum, wie gesagt, für eine Sci-Fi-Serie, die sehr Story-getrieben ist und sehr, sehr viel erstmal Boden wieder gut machen muss, um alte Fans zurückzuholen, neue Fans zu begeistern, sich auch erstmal zu beweisen, dass sie hier eine gute Geschichte erzählen können, eine spannende, und jede Woche das Publikum wiederholen können. Fand ich das ehrlich gesagt schon ganz gelungen, auch solche Brüche da einzustreuen. Mhm. Und ich finde Rosalind für mich persönlich nachvollziehbarer in ihrer Entwicklung, weil ich glaube, das ganz gut abstrahieren kann. Ich stelle mir dann immer so einen kleinen Kommunalpolitiker vor, der jetzt plötzlich dann Bundeskanzler oder Bundespräsident sein muss. Und bei ihr ist das eben ähnlich. Ich glaube, ich kann das ganz gut abstrahieren.
Wie heißt das? Megalomania oder so.
Ja, ich kann es deswegen ganz gut abstrahieren, weil ich im Grunde einfach nur an auch so Lebenspunkte bei mir denken muss, in denen ich plötzlich mit Aufgaben betraut wurde, die mich überfordert haben. Und in den meisten Fällen zum Glück daran gewachsen bin und dann 2, 4, 6 Monate später gesagt habe, ich krieg das irgendwie hin. Aber es gab auch durchaus Lebenspunkte, an denen ich gesagt habe, ich pack das einfach nicht. Ich bin ja im Grunde bin gerade in so einer Imposter-Syndrom-Situation gefangen. Ich muss ihr irgendwie vorgeben, irgendwas zu sein, was ich nicht leisten kann. Und ich finde Rosalinds Umgang damit, dass hier eigentlich gesagt wird, okay, hier, die Menschheit ist tot oder zu 99,9% ausgerottet. Und der Teil, der noch lebt, den darfst du jetzt quasi hier, dessen oberste politische Führerin bist du. Das ist schon eine ganz schöne Bürde. Und ich glaube, etwas, womit sie als Bildungsministerin nicht gerechnet hat, genauso wenig wie hier der Bürgermeister von Hildesheim jemals Bundespräsident wahrscheinlich sein wollen würde.
Und ja, stimmt schon.
Das finde ich schon spannend. Also allein das und der Rest, klar, jetzt mit dem Esoterik-Kram, der kommt auch noch dazu. Und interessant an ihrer Figur auch, dass ich öfter bei ihr immer noch nicht so genau weiß, zumindest in Staffel 1 ist es mein Gefühl, trifft sie diese harten Entscheidungen teilweise aus dem Gefühl heraus, sie müsse das jetzt tun, weil es von ihrem Amt so erwartet würde, oder auch weil sie mit Adama konkurriert, um eine Antwort auf die Frage, wer hat hier den längsten? Oder ist das eben aus der Tatsache geboren, dass sie weiß, sie wird bald sterben? Also,
das stimmt. Das ist, also jetzt, wo wir so darüber reden, du hast schon recht, es ist schon mehr als ich dachte. Also ich habe am Anfang echt gedacht, ich war so ein bisschen enttäuscht, ich habe das Gefühl gehabt, es war gar nicht so viel Entwicklung, aber wenn wir jetzt so drüber reden, war das doch eine ganze Menge, zumindest was bestimmte Figuren angeht. Und
aber bei Bolter gehe ich also ja komplett mit, ja.
Ja. Aber das stimmt, das sind alles so Aspekte, die fand ich wirklich sehr spannend und die sind halt nicht hundertprozentig beantwortet. Vielleicht beantwortet sich das dann jetzt in den kommenden Episoden. Aber so grundsätzlich,
Es gibt ja tatsächlich auch eine Menge Figuren, das sind alle die wir nicht namentlich gedroppt haben, die tatsächlich einfach so dastehen im Moment und mit denen nicht viel passiert, die einfach nur Wasserträger sind für die Storyline. Wir wissen nichts über Ellen und Saul Tai so wirklich, außer eben, die sind sehr, sehr...
Auch Hilo hat jetzt nicht wirklich eine große Entwicklung durchgelaufen.
Die sind alle mit einem breiten Pinsel gezeichnet, das sind eher so Archetypen und aber auch da kann ich, also ich möchte, wie gesagt, nicht zu viel vorweggreifen, weil alles potenziell als Spoiler gilt. Aber da wirst du noch einiges sehen, von dem du sagst, dem ist ja doch Gedanken gemacht.
Ja, aber das, was die Serie sollte, nämlich gerade für diese erste Staffel, einfach uns eine Welt mit erstmal groben Pinselstrich und dann mit Details zu zeigen, Worldbuilding zu betreiben, Dinge zu etablieren. Jetzt haben wir die Foundation, jetzt haben wir den Grund und die Basis und sogar teilweise auch noch ein bisschen mehr. Und dann können wir jetzt kopfüber in die zweite Staffel rein.
Als dieses wollen wir ein bisschen spekulieren, was da eben noch kommt. Ein bisschen, ein kleines bisschen. So. Ja. Und dann haben wir doch auf jeden Fall so die MVPs, die unsere Best of und Worst of Listen der ersten Staffel, unsere Highlights und Tiefpunkte. Wobei mehr Highlights hoffentlich als Tiefpunkte. Aber erstmal so Stichwort Spekulation. Ich habe mir ein paar Sachen notiert, von denen ich dachte, die sind vielleicht beredenswert, aber du kannst die auch gerne ergänzen oder streichen im Sinne von, nö, eigentlich interessiert mich das gar nicht. Für mich ist so tatsächlich die maßgebliche Frage natürlich nach dem schockierenden Ende der letzten Folge der ersten Staffel, überlebt Adama das Attentat? Aber ich glaube, die Frage hast du schon beantwortet beim letzten Mal.
Ja, also ich fände es storytechnisch, glaube ich, geiler, wenn es nein wäre, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil es kommen ja noch einige Staffeln. Also ich würde sagen, ja, überlebt.
Und du hast die
auch wenn ich mir nicht vorstellen
gesehen,
kann, wie, weil das waren schon ordentliche Schüsse.
Ich finde auch, also die machen da keine Gefangenen. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt auch ein paar Jahre da nicht reingeguckt und als ich das jetzt wieder sah, erstmal hat sich wiederum überrascht, weil es so gut, also dieser Ableckungs-Move hier von wegen, guck mal hier, die bösen Blicke, die Lee und der Dama sehen die sich zuwerfen und im Grunde geht es um die beiden und dann plötzlich, ups, so aus dem blauen Dunst schießt Puma Adama nieder, Senior. Das hat mich schon überrascht, aber es war eben auch so, genau, dieser zweite Schuss, der war so der Punkt, an dem ich dachte, schwierig aus der Nummer wieder rauszukommen.
Ja, ich muss auch immer dran denken, guck mal, wir haben doch den kettenrauchenden Arzt, haben wir doch gesehen, der auch nicht, ich sag mal, so wahnsinnig viel Vertrauen in mir auslöst, dass der das operieren kann. Mhm. Und dann haben wir doch aber auch gesehen, wie Rosalind zum Beispiel untersucht wurde und da irgendwie durch so ein CT irgendwie gefahren ist und so. Also ich fand rein von der Technik, die uns da präsentiert wurde, sah das auch nicht so aus, als könnten die jetzt irgendwelche Wunder-OPs machen. Deswegen bin ich da gerade sehr skeptisch. Aber wie gesagt, ich kann mir es alleine schon deshalb nicht vorstellen, weil wir wissen, es gibt mehrere Folgen. Also folgende Staffeln. So.
Was sind so die nächsten Moves von Starbuck, Hilo und Caprica Boomer, die da immer noch verdeckt hinterm Gelbfilter auf Caprica sitzen? Und
also Hilo ist ja offensichtlich darauf bedacht, Caprica Boomer zu schützen, weil sie schwanger ist. Also es hat die in der Diskussion war ja auch schon, hat er ja auch schon diskutiert mit Starbuck und hat gesagt, nein, du kannst sie nicht töten, sie ist schwanger. So, okay. Hatte übrigens was sehr Soap-Opera-mäßiges. Und ich denke, Starbuck wird mit dem Pfeil zurückfliegen und dann finden wir hoffentlich die Erde.
Oh, okay, also doch, das wollte ich nämlich auch gleich im Anschluss fragen. Findest du es naheliegend, dass tatsächlich jetzt so, sagen wir mal, so in einem überschaubaren Episodenzeitraum von 1, 2, 3, 5 Folgen die zurückkehrt an die Galaktika?
Naja, das weiß ich nicht. Ob man, also, weil das könnte man ja durchaus rausziehen. Ja. Ich glaube schon, dass sie mit dem Pfeil zurückkehren wird und dass sie dann versuchen, die Erde zu finden. Und ob, also, wenn ich jetzt ein Schreiber wäre, würde ich sagen, es klappt nicht beim ersten Versuch. Mhm. Oder sie kriegen dann, stellen dann fest, es braucht noch irgendwas anderes zusätzlich oder so. Also weil dann gleich die Erde zu finden, das würde so ein bisschen antiklimaktisch sein, gleich am Anfang irgendwie der Staffel. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass sie es auf jeden Fall probieren werden und ich glaube auch schon, dass sie die Erde finden werden. Aber wann sie sie dann finden, das weiß ich nicht.
Ich habe eine Frage, die wir auch schon kurz aufgegriffen haben am Ende unseres letzten Episoden-Recaps, war die bezüglich dessen, was Balter in dieser Wiege sieht im, ich nenne das mal Tempel, obwohl sie das in einem Opernhaus gedreht haben und es eben auch aussieht wie ein Opernhaus. Und du hast ja, glaube ich, was hattest du gesagt, das ist auf jeden Fall ein weibliches Kind oder Baby?
Genau, also ein ich würde sagen ein Baby oder ein Kleinkind, aber ich denke ein Baby. Und ich hatte spekuliert, ob das nicht vielleicht die Tochter von Caprica Boomer ist,
wie sie da so naheliegend wäre, ja, weil ansonsten haben wir ja nicht viele Schwangere.
Und das wäre ja dann quasi so eine, also wie gesagt, ich bin ja wieder zurück bei der christlichen Religion, für mich ist es halt eine ganz klare Parallele zum Jesuskind. Und da dann natürlich der interessante Aspekt, weiblich.
Ich überlegte gerade, ob das mit dem anderen Baby in der Flotte konkurrieren kann, aber es ist ja auch noch nicht so viel Zeit vergangen. Also es gibt doch keine postapokalyptischen Babys, will heißen.
Also zumindest nicht auf der Battlestar.
Ja, dafür ist auch zu wenig Zeit vergangen, genau. Also es kann schon sein, ich erzähle jetzt Quatsch oder vielleicht auch nicht, ihr weiß, dass sie sich natürlich auch irgendwann alle fortpflanzen, aber wir befinden uns im Moment noch, glaube ich, an Tag, lass mich nicht lügen, 60 oder 61.
Nee, aber war das war doch, ein Baby ist doch geboren, das haben wir doch, die hat doch da ganz am Anfang, hat sie doch diese Strichliste gehabt mit dem Whiteboard.
Ja, genau.
Also ein Baby ist geboren und das war ja auch das fand ich auch irgendwie so krass am Anfang, als sie dann meinten, so, und unsere, vor allen Dingen unsere Aufgabe wird sein für die Zukunft, dass wir quasi Kinder kriegen und uns, und also so es klang so ein bisschen so missionarisch, so wir müssen das Universum neu bevölkern. Das war so ein bisschen so, okay. Ja, deswegen meinte ich halt, bei den Zivilisten ist also mindestens ein Baby schon mal da.
Genau, das ist postapokalyptisch geboren, aber nicht gezeugt. Das kommt dann vielleicht noch, letzteres. Und dann konkurriert vielleicht auch noch irgendwie ein anderes Baby mit dem da in der Krippe, aber im Moment denke ich auch naheliegend. Ich habe, als wir diese Reihe begannen und ich hatte nicht mehr so ganz konkret auf dem Schirm, was wir hier in den Episoden der ersten Staffel sehen, hatte ich gedacht, okay, wir machen ein wöchentliches Feature draus aus der Zylonen-Prognose. Also wer sind die humanoiden Zylonen, abgesehen von denen, die wir bereits kennenlernen. Und uns sind ja aktuell 4 bekannt. Nur um dann festzustellen, eigentlich ist das eine Frage, glaube ich, von wegen, wer sind die verbliebenen 8, die wir noch nicht kennen, gar keine Frage, die zumindest in der ersten Staffel so intensiv verfolgt wird. Also ich meine, klar, es gibt die Paranoia an Bord der Galaktika und der restlichen Flotte, aber dass da irgendjemand rumläuft und dem nachgeht, also spätestens in dem Moment, in dem Balter sagt, ach, der Zylon-Detektor ist im Grunde wertlos, weil dauert alles viel zu lange und ich gebe mir eh keine Mühe, ist das Ding eigentlich weder für die Protagonisten der Serie noch für uns besonders interessant? Oder siehst du das anders?
Also, ja, nein. Ich finde es halt total spannend. Und zwar zwischen Commander Adama und Roslyn. Dass die beiden gegenseitig voneinander ja glauben, dass sie Zylonen sind. Oder zumindest...
Ja, glauben
ja,
die das?
Oder zumindest
ja?
vermuten. Also, es wird ja immer so, diese Zweifel werden ja gestreut. Ja. Ob das jetzt von dem einen Zylonen ist, der ja dann durch die Luftschleuse quasi entsorgt wurde, der Roslyn ins Ohr noch vorher irgendwie flüstert. Ja. Dass Adama ein Zylone ist oder ob das jetzt eben auf der anderen Seite irgendwie die Diskussion ist zwischen Adama und Tai, die dann sich auch fragen irgendwie, ja, könnte sie vielleicht eine Zylonin sein? Also ich glaube, so grundsätzlich Zweifel sind immer da und das Lustige ist ja, also ich erhoffe mir noch wirklich ganz, ganz viel von dieser Roslyn-Adama-Beziehung, falls Roslyn überlebt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie das tut, weil die haben sowieso schon ein sehr schönes, ja, so wie sagt man, so ein Banter immer, so dieses, dass die sich so ein bisschen so kabbeln. Und das natürlich in der Kombination mit Entscheidungen, die wichtig sind für diese gesamte, diesen gesamten Zug, dass eben der eine das möchte und die andere vielleicht das. Und wenn dann dazu noch dieses Katz-und-Maus-Spiel kommt mit, oh, vielleicht ist ja der eine oder der andere ein Zylon oder ein Spion oder was auch immer, dann kann ich mir vorstellen, wird das noch richtig cool. Aber sonst hast du schon recht. Ich überlege auch gerade, wer mich da noch am meisten irgendwie schockieren würde, wenn derjenige ein Zylone wäre. Also ich hätte schon, wenn dann sich Adama als Zylone rausstellen würde, also Commander Adama, fände ich schon schockierend. Ich überlege gerade, wie das bei anderen, bei Starbuck kann ich mir nicht vorstellen, dass sie Zylonin ist. Tja. Das ist irgendwie so,
Es ist auch so ein bisschen müßig, denke ich, zum jetzigen Zeitpunkt darüber nachzudenken, weil wir ja wissen, aufgrund der Boomer-Situation, dass es eben auch Zylonen, humanoide Zylonen gibt, die gar nicht wissen, dass sie Zylonen sind. Ja. Deswegen kann man natürlich auch jetzt nicht wirklich schlüssig nachvollziehen oder sagen wir mal so in Widerrede stellen, wenn jetzt zum Beispiel rauskäme, mitten in der zweiten Staffel, hey, Starbuck ist eine Zylonin, weil die Serie das im Grunde einfach wegargumentieren könnte mit, ja, die wusste eben nicht, dass sie eine Zylonin ist, bis wir sie aktiviert haben und weil wir den Teil ihres Gedächtnisses ausgeblendet haben. Ich glaube aber, zu einem späteren Zeitpunkt werden wir zu der Frage zurückkehren, weil dann wird es auch interessanter. Aber hier, Starbuck und Lee, weil du das auch, glaube ich, notiert hattest. Wen shippst du denn? Also,
ja, ich wollte nämlich gerade noch mal das Stichwort Shipping hier mit reinschmeißen, weil ich
was
mich frage.
Was ist denn Shipping für Menschen, die jetzt nicht so mit dem heutigen Sprachgebrauch der Kids vertraut sind?
Das ist, glaube ich, mittlerweile auch schon fast wieder veraltet.
Ich weiß.
Bin ja oldschool unterwegs. Ja. Romantische Pärchen, die man oder Figuren, die man zu einem romantischen Pärchen macht, entweder sind sie das schon in der Serie oder werden es in der Serie, oder meistens ist es ja so, dass sie es meistens in der Serie nicht werden und man deshalb außerhalb der Serie sozusagen, was weiß ich, Stories schreibt oder Fanart macht oder Videos dreht oder was auch immer und dann daraus quasi sich das selber zusammenspinnt. Aber hier, für mich geht es jetzt hier eigentlich um die Serie an sich, also was sehen wir und gibt es Potenzial?
Ja.
Und ich meine, jetzt ist uns ja, uns wird ja klar präsentiert, dass Starbuck und Lee Adama ja offensichtlich was füreinander empfinden. Sie, die ja beim Sex mit Balter seinen Namen haucht und er, der irgendwie dann zu ihr noch sagt, Mensch, zwischen uns ist quasi so diese Chemie ja auch schon da und so. Und dann haben die auch getanzt irgendwie da bei dem Nationalfeiertag und ach, also da ist ja schon, und man merkt auch, da ist einfach irgendwie unresolved sexual tension, also Ust ist da. Und also die haben auf jeden Fall Potenzial. Und ich sehe persönlich das Potenzial aber auch ehrlich gesagt bei Roslyn und Commander Adama.
Oh, okay.
Aber sonst bin ich jetzt erstmal ein bisschen. Und wir haben natürlich eine On-Air-Beziehung gesehen zwischen Galactica Boomer und Tyrell. Die ist ja dann auseinandergegangen. Aber die war quasi etabliert.
Ja, und wir haben noch eine Quasi-Beziehung, die jetzt gerade so ein bisschen brach liegt aufgrund. So, it's complicated wieder mal zwischen Caprica Boomer und Hilo.
Ja, und wir haben
weil
nämlich auch noch Tai und seine Frau, also Ellen. Wobei, das ist auch jetzt complicated. Und wir haben auch, wobei, das ist jetzt nicht so eine Beziehung, die mich persönlich aktuell irgendwie interessiert oder so. Aber es ist natürlich immer spannender, wenn du so mitleiden kannst, so nach dem Motto, werden sie oder werden sie nicht? Also gerade so mit Starbuck und Lee, weißt du, so, dass man so ein bisschen so einen Romeo und Julia-Moment hat. Wenn man mit den Chipper-Glasses so ein bisschen auf die Serie schaut, gibt es auch Potenzial, sag ich mal.
Ja, da ist nicht viel zu holen, ehrlich gesagt. Also das ist auch so, weil du gesagt hast, oh, die Figurenentwicklung ist hier und da ein bisschen enttäuschend oder unterwältigend. Wie gesagt, ich habe versucht, dir auf halbem Wege entgegenzukommen, obwohl ich nicht nicht der Meinung bin. Aber ja. Ich finde, was so das Thema Beziehung, also romantische Beziehung in der Serie betrifft, ist das ist da relativ wenig zu holen. Zumindest in Bezug auf die Frage, interessiert mich das alles? Weil natürlich gibt's die. Also ich meine, Hilo hat Caprica Boomer geschwängert, Billy und Duala flirten die ganze Zeit.
Ich wollte sagen, Six und Balta, das ist auch so eine Beziehung.
Six und Balta, genau.
Also Head Six, genau. Das, die meinte ich, die hatte ich, wollte ich noch erwähnen. Ja, ja.
Da gab's zumindest
dafür, dass ja offensichtlich die Menschheit sich vermehren soll und dafür, dass Six offensichtlich auch sagt, dass es jetzt um die Evolution der Zylonen geht, in dem eben Kinder geboren werden, findet relativ wenig Sex in der Serie statt.
Ja, das würde ich doch nicht mal so sagen. Ich glaube, es gibt schon relativ viel Koitus, aber so ein bisschen so richtig, dass ich mitgehe im Sinne von, oh wow, bleiben die zusammen, kommen die zusammen, ich fiebere richtig mit oder habe Angst davor. Da gibt es relativ wenig. Du hast recht, da gibt es natürlich viel offensichtlich zwischen Lee und Kara, Apollo und Starbuck. Aber davon abgesehen sind das eben auch alles so Beziehungen, wo ich denke, also Alan und Saul Tai oder eben der Chief und Galactica Boomer.
Das interessiert mich nicht. Ich brauche immer so diesen, werden sie oder werden sie
oder
nicht? Ich brauche immer so dieses Ost-Moment oder
ja,
so.
Ja, genau. Oder
Billy. Oder so ein bisschen Hate-Sex-Moment, so wie bei eben bei Roslyn und Commander Adama oder so.
Auch Billy und Duala, das ist eher so ein Story-Vehikel, dass eben eher quasi an Bord der Colonial One sitzen, sie an Bord der Galactica und wenn man dann eben immer so diese Momente, was macht ihr gerade? Was macht ihr eigentlich gerade? Erzähl mal. Aber im Grunde, dafür finde ich es gut, aber was die beiden ehrlich gesagt nach Feierabend machen,
das interessiert mich auch nicht. Also da bin ich zu wenig investiert in die Figuren, da müssen dann schon die Hauptfiguren herhalten.
Wir werden ja nächste Woche mehr sehen. So.
Ja.
Wir gucken doch so ein bisschen auf die, was heißt so ein bisschen jetzt zum grandiosen Abschluss dieser Folge, aber nicht unseres Recap-Podcasts. Der geht nämlich einfach nächste Woche weiter auf die Höhepunkte und Tiefpunkte der ersten Staffel. Und wir haben so ein bisschen Best of und Worst of zusammengestellt. Wobei, ich glaube, uns beiden fiel es etwas schwer.
Oh, ich kann mich doch grundsätzlich nicht entscheiden.
Ja.
Ich bin noch so schwer, es fällt mir so schwer. Also wir fingen dann an, was ist deine Lieblingsfolge? Und ich so, okay, die und die und die und die fand ich auch noch gut und die finde ich auch super. Weißt du, so
genau.
Ganz schwierig.
Kategorie 1, So Say We All, unsere Lieblingsfolge. Britt-Marie, reiß dich zusammen und nenn mal
also
Namen.
Also das Problem, also pass auf. Ich habe die erste Folge, an die ich gedacht habe, war Water. Die ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, weil ich eben diese Zerrissenheit von Boomer mit ihren Blackouts super gespielt fand. Das Problem, das ich mit der Folge aber habe, ist, dass dieses Wasserthema, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ja dann sich nicht durchzieht. Das ist ja dann sehr schnell aufgelöst und dann geht es um was anderes. Also deswegen, die ist so ein bisschen unbalanciert.
Ja.
aber das war so, also die fand ich zum Beispiel gut. Litmus fand ich gut. Die Auseinandersetzung genau mit dem Tribunal und diesen ganzen Verwicklungen. Also wer ist für wen verantwortlich, wer hat welche Macht.
Interessant.
Die Machtstrukturen und sowas, das fand ich einen wahnsinnig spannenden Aspekt.
Okay, ich fand die gar nicht so gut, die Folge, ehrlich gesagt.
Ja, das ist nämlich mein Problem, weshalb ich so viele Folgen aufgeschrieben habe, weil es war keine Folge dabei. Und tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss, die ich wirklich von vorne bis hinten komplett toll fand. Also wirklich ohne auch nur irgendwas dran auszusetzen.
Mhm.
Ich fand in Water fand ich den Story-Arc von Boomer großartig.
Mhm.
In Litmus fand ich den Story-Arc um die Frage, wer hat welche Machtbefindlichkeiten und wo liegen die Machtverhältnisse sehr, sehr spannend.
Ich glaube, der Nachteil, den Litmus hast, der Nachteil, den Litmus hat, beziehungsweise also zu Deutsch das Tribunal, ist eben, dass auch im Zentrum der Handlung eine Figur steht, die nicht zu unserem Kernensemble gehört. Das ist für mich immer so ein bisschen das Problem, weil ich finde nicht das Problem, dass sie so ein bisschen kleiner skaliert, ist es auch so eine klassische Bottle-Show, wie es früher bei Trekkies und auch in anderen Serien. Also wenn die mal ein bisschen Geld sparen müssen, keine großen Effekte, wir sind hauptsächlich in einem Raum mit einem kleinen Cast, aber im Zentrum dieser Story steht zu großen Teilen eben eine Figur, nämlich diese Waffenmeisterin, die vorher oder nachher keine nennenswerte Rolle spielt.
Ja,
und deswegen,
genau, das finde ich zum Beispiel auch nicht, das finde ich auch uninteressant, sondern da finde ich tatsächlich einfach die grundsätzliche Frage, wer hat wie welche Macht und wie kann das beeinflusst werden sozusagen als Grundfrage spannend. Genauso wie ich zum Beispiel bei Cologne Day. Ich finde Tom Zarek Zarek ja sehr spannend finde als Figur und da einfach auch tatsächlich überrascht war, da habe ich nicht mit gerechnet gehabt, dass der da plötzlich auftaucht und versucht die Macht an sich zu reißen politisch und dass aber die Leute dann auch quasi hinter ihm stehen, also dass das so gekippt ist. Das sind immer so Aspekte, die ich an den verschiedenen Folgen immer sehr gut finde, aber dann kommt immer noch irgendwas dazu, was dann wieder nicht so spannend ist. Ja, deswegen habe ich so viele verschiedene Dinge genannt.
Okay.
Ja.
Wolltest du dem noch was hinzufügen?
Nein, okay. Ich hätte. Das Finale fand ich noch super.
Das Finale aber da ist auch super, ja.
Ja, also das war aber dann halt natürlich als Zweiteiler so erzählt. Da war zwar sehr, sehr viel drin, aber das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Also vielleicht nehme ich einfach das Finale. Okay.
Bei mir wären tatsächlich auch wahrscheinlich Water und 33 auf jeden Fall und das Finale weit vorne so in Konkurrenz.
33 habe ich auch kurz überlegt.
Weil ich glaube, einfach 33 ist konzeptionell total spannend, weil es eben auch so eine Ansage ist. Also eine Serie nicht mit irgendwas sehr Gefälligem zu eröffnen, nachdem jetzt der Sender gesagt hat, okay, hier habt ihr ein bisschen Kohle, um mal so eine Staffel zu produzieren, sondern zu sagen, okay, wir fangen erstmal mal an mit einem riesigen Downer und wir sehen unsere Figuren nach 6 oder 12 Monaten Pause wieder und die sind alle komplett am Arsch.
Und dann halt aber natürlich auch immer diesen Zeitdruck mit der Uhr auch im Hintergrund so ganz deutlich und so weiter. Also es ist super. Das stimmt schon.
Ich fand tatsächlich, also wenn ich eine Folge, Lieblingsfolge benennen müsste, fiel mir auch schwer, aber es wäre wahrscheinlich The Hand of God, die Hand Gottes Episode 10, einfach ehrlich gesagt, weil sie für mich das größte Hoch bietet am Ende und weil sie für mich überwiegend sehr fokussiert scheint, eben auf diesen einen Angriff. Ich fand auch zum ersten Mal die visuellen Effekte relativ brillant. Ich fand auch diese, ich weiß, da haben auch einige HörerInnen-Stimmen irgendwie anders geklungen, aber auch den Einsatz der Zitat kitschigen Musik hier von Bear McCreary sehr, sehr gut. Also für mich war das ein regelrechtes Hoch, auch weil wir da eben schon die Miniserie und 9 Folgen, die überwiegend so immer so ein bisschen so ein Downer waren, hinter uns hatten. Einfach cool, dass mal eine Folge endet mit, es hat alles wunderbar geklappt und allen geht's gut und es sind nicht schon wieder irgendwie 50 Leute gestorben und alles ist furchtbar. Klar, da sind auch noch die Schlangen und religiöse Prophezeiungen und dies und das und viel Esoterik-Kram. Aber als rundum sorglos Gesamtpaket mit kleinen Abstrichen fand ich eben The Hand of God tatsächlich am befriedigendsten. Frack Yeah ist unsere nächste Kategorie. Der Lieblingsmoment der Staffel. Das finde ich viel, viel schwerer, weil Episoden gibt es ja nur 13 plus die Miniserie, aber Momente gibt es Tausend.
Tausende, ja, genau. Aber tatsächlich habe ich, glaube ich, den gleichen Moment wie du.
Ja.
Nämlich, ich wollte dir jetzt nicht klauen. Naja, also natürlich das Attentat auf Adama. Als Adama erschossen wird von Boomer und oder angeschossen, je nachdem. war wirklich, also das war echt, das hat mich super mitgenommen und super erwischt. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Das war so, oh mein Gott. Also sehr guter Cliffhanger. Das war echt ein krasser Moment. Und was mir irgendwie auch total im Gedächtnis geblieben ist, ist eben dieser Moment in Water, wo Boomer aufwacht und nicht weiß, wo sie ist. Sie ist halt nass, sie sitzt da und hat ein komplettes Blackout und hat dann diese Panik. Das fand ich auch einen sehr guten Moment.
Beides auf jeden Fall sehr gut und sehr richtig. Und ja, ich würde auch sagen, so dass die letzten Momente des Staffelfinales sind schon ziemlich perfekt. Und ich würde es auch deswegen erwähnenswert, weil eben Battlestar Galactica, das neue Battlestar Galactica, eine regelrechte Kunst daraus gemacht hat. Das wirst du auch in späteren Staffeln sehen. Und auch bei diesen Mid-Season-Finals, die es ja auch gibt, immer so, die meisten zukünftigen Staffeln sind ja geteilt. Also, oder alle, nicht die meisten, alle. Die sind sehr, sehr gut darin. Also, die sind sehr, sehr gut darin, so zur Halbzeit der Staffel oder am Ende der Staffel so einen Punkt, also einen Punkt zu kommen, an dem du sagst, oh Gott, jetzt will ich auch wirklich wissen, wie es weitergeht. Und ich lese die auch einerseits so klar als Geschenk ans Publikum, aber es war, ich glaube, dazu hat sich Ronald D. Moore auch mal geäußert oder David Icke auch immer so ein bisschen, wir setzen unserem Sender, also Sci-Fi, die Pistole auf die Brust von wegen, jetzt gibt es mal schön das Geld, damit wir weitergeben können, denn damit weitermachen können, denn damit können wir nicht enden. Also die sind schon wirklich, also was so diese Cliffhanger-Enden betrifft, ist Battlestar Galactica sehr, sehr gut, finde ich. Habe ich zumindest sehr positiv in Erinnerung. Ja, ansonsten ja, was gibt's noch? Adama Senior isst Nudeln.
Vater und Sohn Boxen.
Vater und Sohn Boxen, ja. lass es auf dem, wie es jetzt üblich ist hier auch für Battlestar Galactica, auf dem Downer enden. Gibt's sowas, was du als schlechteste Episode, ich habe mal die Kategorie Bad Silent benannt, als schlechteste Episode bezeichnen würdest in dieser Staffel?
Ellen.
Ja.
Oh, also ich fand, wie sie eingeführt worden ist, fand ich halt wirklich schlimm. Es war immer eine ganz schlimme Episode. Sie hat tatsächlich.
Okay.
Ja, jetzt tu mal nicht so.
Nein, ich fand positiv, dass sie wirklich überzeugend betrunken gespielt habe, habe ich, glaube ich, damals gesagt.
Okay, das stimmt vielleicht, ja. Ich fand, schrecklich. Die Figur, also man soll sie ja nicht mögen, weshalb, das ist ja gelungen, aber auch die ganze Story war super langweilig. Man hatte die ganze Zeit dieses Fremdschamgefühl. Mhm. Ich meine, das sollte ja eigentlich auch, glaube ich, das Gefühl sein, das man haben sollte. Mhm. Deshalb könnte man ja dann behaupten, es wäre vielleicht doch eine gute Folge gewesen, aber die Folge war einfach super unausgegoren und langweilig und so dieses Warum? Vor allen Dingen auch, das fand ich dann, ist mir positiv aufgefallen, in der Folge, ich glaube, war es Colonial Day? Ich glaube, da wird sie ja Sarek kurz vorgestellt und sie fängt ja dann quasi an, so zu lobbyieren für ja, ihren richtig, Mann. Ja. Mhm. Und ich finde, da sieht man plötzlich, oh, da ist ein ganz gerissener Geist in diesem Kopf drinne. Mhm. Richtig smart, wenn er nicht gerade betrunken ist. Und das hat es für mich dann wieder gut gemacht, also auch für diese Figur. Hm. Da erwarte ich mir noch einiges an Manipulation im Hintergrund, also wirklich, das fand ich wirklich super. Aber das hat halt diese erste Einführung in dieser Ellen Time Me Up, Time Me Down Episode, das Beste an der Episode war der Titel.
Ich wollte gerade sagen, das sollte man nicht vergessen.
Ja.
Ja, ich gehe damit tatsächlich. Ich finde dich rundum misslungen. Ich war jetzt ehrlich gesagt erleichtert beim Wiedersehen, wie viele Aspekte sie doch hat, die Folge, die ich ganz interessant finde. Aber ja, die müssen sich schon irgendwie sehr verbiegen, um überhaupt diese Geschichte logisch nachvollziehbar zu machen. Sie kriegen es irgendwie hin, indem sie sagen.
Dann kommt die da auch plötzlich, taucht die da auf.
Ja, ja.
Die ganze Zeit auf dem anderen Schiff.
Okay, was ich Ron Moore und den anderen Autorinnen und Autoren zugestehe, ist gut gelöst, ist, dass sie das irgendwie verbinden, diese Mission, die Adama da verfolgt. Ich muss Ellen aus dem Blickfeld von Saul Tai, ihres Mannes, halten, weil sie ist eine destruktive Kraft. Und dass das natürlich Rosalinds Misstrauen gegenüber Adama Senior befeuert. Mhm. Das finde ich gut. Dass sie da den Bogen hinbekommen haben, gut. Aber in dem Moment, in dem er auftaucht und sagt, aus diesem Raptor steigt und sagt, jetzt habe ich sie doch mitgebracht. Und dann wird die ganze Folge zu so einer Farce. Da geht es ja für mich auch fast nur noch bergab. Und für mich war einfach das, nicht weil ich prüde bin, das ist nicht der Grund, weil ich glaube, es war einfach storyseitig oder wie auch immer, einfach eine grundsätzlich falsche Entscheidung war der Moment, in dem Alan Lee Adama da zwischen die Beine geht. Und ich dachte, okay,
weißt du. Als die da anfangen zu füßeln,
Flirten ist immer gut und dass sie eben eine, irgendwie so ein bisschen so Züge einer Femme fatale hat und dort irgendwie für Aufruhr sorgt und ihr Mann da wie so eine Marionette spielen will, all das ist cool. Aber das war einfach so eine Grenzüberschreitung. Und das macht man nicht. Nicht, weil ich, wie gesagt, denke so, das will ich gar nicht sehen, sondern einfach, weil es den Figuren nicht gut tut. Das tut keiner der Figuren einfach gut, weil aus so einer Nummer kommst du doch so einfach nicht mehr raus. Also ehrlich gesagt, wird es für mich, ich weiß nicht, ich denke da an mein Privatleben und wenn ich mir so eine vergleichbare Situation ausmale, die würde jegliche Beziehung, die ich jemals zu dieser Figur, zu dieser Person in meinem Leben gehabt hätte, komplett umkehren oder zerstören.
Ja, aber das ist halt, ich muss ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, weil also auch ausgerechnet mit Commander Adama zu füßeln, das ist so, als wenn du versuchst, aus dem Stein Blut zu quetschen. Also das ist wirklich...
Captain Adama, bitte. Commander ist der Papa, ja.
Ja, hat sie nicht, jetzt warte mal, Moment mal, mit welchem Adama hat sie gefüßelt?
Sie hat Lee.
Mit Lee.
Sie ist Lee
richtig.
Zwischen, ja.
Ach so, nee, entschuldige, dann das streichst du bitte. ja, absolut. Und Lee ist ja, ich weiß auch nicht, so ein bisschen ein wenig unbeholfen ja auch irgendwie. Also ich hätte mir da mehr erwartet von dem coolen Piloten. Aber ja, also
ich glaube, er steht dann einfach auf. Er steht auf und sagt genau. So, ich glaube, das war ein schöner Abend, wir gehen jetzt mal. Ja. Es ist grundsätzlich, einerseits, ich schimpfe oft an anderer Stelle darüber, ich meine, ich habe ja auch ein Filmrezensionsformat, wie auch immer, ich rede auch ab und zu über zeitgenössisches Kino und ich sage immer, zeitgenössisches Kino ist für mich grundsätzlich immer, ist unsinnlich, unerotisch. Ich bin eben auch in einer Zeit aufgewachsen, in der jede Woche irgendwie der neue erotische Thriller mit so und so im Kino war und ich gucke mittlerweile eben aufs Kino und denke mir, ja, geil, nur noch IPs und Franchises und alles ist irgendwie super glatt gebügelt und grundsätzlich, sage ich mal so, hab ich nichts gegen mehr sexy Time und Erotik und irgendwie, sag mal, auch irgendwelche Kings in Fernsehserien wie im Kino, aber ich weiß nicht, ob Battlestar Galactica das immer so gut trifft, also gerade wenn es so in diesen cringigen Bereich geht, wenn dann Kara ins Labor von Balter kommt und denkt, sie habe ihn gerade beim Onanieren überrascht, denke ich mir schon.
Ja,
das sind schon so Momente, in denen ich mir denke, ich weiß, was ihr wollt, aber Vielleicht ist es amerikanisch, kann sein.
Ja, aber ich finde, es ist sehr, sehr deutlich, gerade auch in diesen Momenten, und da haben wir doch tatsächlich ein paar gehabt in der Serie, ist es schon sehr deutlich Male Gaze. Also dieses Männer gucken halt auf ein Objekt sozusagen drauf. Schwierig. Aber nichtsdestotrotz, dann sind wir uns aber einig. Dann mochten wir also beide die Ellen-Folge nicht.
Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass es nächste Woche jetzt hier mit Staffel 2 und der ersten Folge Scattered weitergeht. Das ist auch auf jeden Fall eine coole Episode, sage ich jetzt mal. Und rückblickend ist mir doch aufgefallen tatsächlich, dass wir, weil ich das in anderen Rezensionen, also retrospektiven Rezensionen der neuen Battlestar Galactica Serie häufiger gelesen habe, dass doch das Thema KI hier ständig behandelt wird und wie zeitgemäß das alles sei, jetzt mit Blick auf die Humanoiden zu lohnen. Und ich denke mir,
dass wir das kein einziges
Mal aufgegriffen haben. Aber vielleicht.
Ja, naja, gut, wir haben am Anfang darüber geredet, dass die halt ja explizit betonen, dass eben die Zylonen nicht auf ihre Computer und so weiter Zugriff nehmen können, weil sie ja diese Oldschool-Telefonhörer noch haben und Oldschool irgendwie PCs oder so, wo man nicht an ein Gesamtnetz angeschlossen ist, sondern wo man quasi ein autark abgeschlossenes Netz hat, auf dem Schiff quasi. Ja, stimmt. Also das haben wir erwähnt, aber da haben wir nicht weiter kritisiert.
Es ist mir auch präsent. Ich glaube, ehrlich gesagt, weil es in unserem zeitgenössischen Diskurs, medialen, technischen, einfach so präsent ist, dachte ich mir schon zwischenzeitlich, ja klar, das sind im Grunde alles wandelnde Large Language Models, diese Humanoiden zu lohnen und was die da machen, im Grunde hier vernetztes Wissen und den Menschen,
transferieren ihres Wissens der einen in die andere Modelle zum
natürlich.
Beispiel.
Und das eben auch so zu reproduzieren, dass es klingt wie eine menschliche, menschenähnliche Konversation. Natürlich sind das alles Themen, die man aufgreifen könnte, aber ich denke, wir werden bei späterer Gelegenheit doch dazu kommen. Man sieht es uns nach. Vielleicht ist es auch schlecht, diese Folge hiermit zu beenden, aber dass wir es nicht getan haben.
Nein, ich aber glaub, das ist doch gut, dann haben wir auf jeden Fall auch noch mehr Potenzial für Diskussionen und und dann kommt alle bitte dazu.
Da kommt alle bitte dazu,
genau, und diskutiert das doch mit uns, beziehungsweise hört einfach erstmal rein, was wir nächste Woche über die nächste Folge zu sagen haben.
Auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Scattered, Episode 1, Season 2 und ihr seid hoffentlich mit dabei. Danke, die Britt-Marie.
Danke dir.
Tschüss. Bye, bye.